SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Der Unfall an der Moselschleuse in Müden, der hat uns die letzten Wochen ja ganz schön auf Trab gehalten. Über 70 Schiffe saßen da fest und befanden sich in einer langen Warteschlange. Möglicherweise bis Ende März, so hieß es zunächst. Und dann gab es die erleichternde Nachricht, mit Notschleusungen konnten die Schiffe doch deutlich früher weiterfahren. Jetzt sind alle festsitzenden Schiffe durch die Notschleuse durch. Heute Morgen war das allerletzte dran, Nummer 72 war das. Und mein Kollege Laszlo Mura, der war vor Ort, ist bei mir im Studio. Laszlo, ja, wie war es denn heute Morgen an der Schleuse?
Ziemlich neblig, aber die Stimmung, die war richtig gut. So gegen 10 ist das letzte Schiff eingetrudelt, ein großes Frachtschiff aus Frankreich. Und der Schiffer war natürlich auch froh, endlich auf die andere Seite zu kommen. Von einem wunderschönen, nachträglichen Weihnachtsgeschenk hat er gesprochen. Und das Team vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt WSA war natürlich auch froh, dass dieser Meilenstein jetzt erreicht ist. Ich habe mit Albert Schöpflin gesprochen. Der hat den Prozess bis hierhin geleitet und geht Ende des Jahres in Rente. Der war natürlich auch erleichtert.
Das ist ein gutes Gefühl, vor allem diese erste Phase dieses Projektes zum Abschluss gebracht zu haben und vor allem auch noch ein gutes Stück vor der ursprünglich kalkulierten Zeit.
Ja, es hieß nämlich, zuletzt bis zum 31. Dezember sollen alle befreit sein. Warum ging es denn jetzt schneller?
Ja, die Schleusungen selbst haben einfach weniger Zeit gebraucht als gedacht. Die Situation gab es ja so noch nicht. Am Anfang war da die Rede von 5 bis 6 Stunden pro Schiff. Am Ende waren es dann teilweise nur noch unter 2 Stunden. Und das Team war natürlich nach und nach immer besser eingespielt und hat dann auch die Prozesse optimieren können. Also zum Beispiel die provisorischen Schleusentore schneller einbauen und rausholen. Und genau das haben sie mit dem Kran gemacht und das ging dann am Ende einfach viel schneller als gedacht.
Ja, es ist ja gut zu wissen, dass es dann auch manchmal besser laufen kann, als man es am Anfang erwartet. Oft ist es ja umgekehrt. Und wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, Feierabend haben die Arbeiter an der Schleuse jetzt nicht. Die haben direkt angefangen, die Notverschlüsse zu setzen. Jetzt wird die beschädigte Schleusenkammer nämlich trockengelegt. Im nächsten Schritt werden darin dann Gerüste aufgebaut, um an den Betonwänden arbeiten zu können. Diese Arbeiten sollen dann Anfang Februar zu Ende gehen, also sogar 2 Monate früher als ursprünglich gedacht. Dann können Frachtschiffe wieder durch die Schleuse fahren und die Saarindustrie zum Beispiel, die ist nicht mehr vom Rhein abgeschnitten. Im Sommer wird die Schleuse dann routinemäßig wieder für 10 Tage gesperrt. Dort sollen dann noch Feinarbeiten gemacht werden, die jetzt laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt vernachlässigbar sind.
Und die gute Nachricht ist ja erstmal, die Schiffer können den Jahreswechsel alle zu Hause feiern, denn alle 72 Schiffe sind jetzt durch das Nadelöhr durch. Wie das heute war, hat uns mein Kollege Laszlo Mura erzählt. Vielen Dank. Wie war das Jahr 2024 für Sie? War es eines, an das Sie mit einem Lächeln zurückdenken? Oder eines, das Sie lieber vergessen würden. Für den Industriestandort Saarland war das Jahr 2024 eindeutig ein schlechtes. Vor allem auch, weil die 2 großen Ansiedlungsprojekte Wolfspeed und S-Volt, also eine Mikrochip und eine Batteriefabrik, auf nur noch sehr wackeligen Beinen stehen. Darüber spreche ich mit Peter Sauer aus der SR Wirtschaftsredaktion. Peter, fangen wir mit dem US-Chip-Hersteller Wolfspeed an. Der war ja über das Jahr immer wieder Thema. Jetzt die Frage, wird die Fabrik in Ensdorf kommen oder nicht?
Das kann im Moment niemand so genau sagen. Fakt ist, im Herbst hat Wolfspeed verkündet, dass die Pläne fürs Saarland erstmal pausiert werden. Grund, ganz einfach gesagt, Wolfspeed schreibt im Moment rote Zahlen, hat Absatzprobleme auf dem Heimatmarkt in den USA. Ministerpräsidentin Rehninger lud wegen mehrerer Hiobsbotschaften dann Ende Oktober zu einer kurzfristigen Pressekonferenz ein und sagte damals:
Man muss sicherlich mit aller Ehrlichkeit feststellen, dass die Unsicherheiten, die sich jetzt um die Investition bei Wolfspeed ergeben haben, ein Rückschlag für das Saarland sind. Und man wird sicherlich auch sagen können, dass sie ein Rückschlag für den Strukturwandel im Saarland sind.
Sie betonte zwar, dass Wolfspeed den Standort nicht final abgesagt hätte, aber aktuell kann eben niemand sagen, ob die Fabrik wirklich kommen wird. Der Druck der Investoren auf Wolfspeed ist definitiv sehr hoch. Das zeigt auch die Tatsache, dass vor einem Monat der Vorstandsvorsitzende Greg Lowe ja recht kurzfristig entlassen wurde.
Zu den Hiobsbotschaften in diesem Jahr hat ja auch gezählt, dass S-Volt sich erstmal aus Europa zurückziehen wird. Was bedeutet das für die eigentlich geplanten 2 Standorte hier?
Ja, natürlich nichts Gutes. Gutes, Ende Januar wird S-Volt sein Europageschäft erstmal bis auf Weiteres einstellen. Bedeutet, der Standort im ehemaligen Laminatepark in Heusweiler, der wurde schon dicht gemacht. Da hatten zwischenzeitlich immerhin schon mal bis zu 50 Leute gearbeitet. Das ist insgesamt eine sehr interessante Industriefläche mit Hallen und einem direkten Bahnanschluss. Da würde die Landesregierung natürlich gerne Wertschöpfung sehen, vor allem aber auch Menschen, die dort arbeiten. Die Fläche ist aber für insgesamt 15 Jahre an S-Volt vermietet. Die zahlen auch weiterhin die Miete. Nach unseren Informationen beträgt die Miete rund 1 Million Euro pro Monat. Mitte Dezember war dann ein Mitglied der Geschäftsleitung von S-Volt China zu Verhandlungen in Saarbrücken. Es wird also gesprochen. Da gab es zwar nicht wirklich Neues zu hören, aber beide Seiten versuchen wohl eine Lösung zu finden. Vielleicht eine Untervermietung im ehemaligen Laminatepark. Der müsste das Land aber dann definitiv erstmal zustimmen.
Das ist der eine Standort. Und dann gibt es ja noch diese geplante große Batteriefabrik auf dem Linzler Feld. Was ist denn damit?
Genau, in Überhahn. Im Sommer hatten wir da berichtet, dass die geplante und vor Ort ja durchaus sehr umstrittene Fabrik wohl nicht kommen wird, denn der Hauptkunde BMW ist nach unseren Infos damals abgesprungen und der E-Automarkt in Europa ist ja insgesamt zurzeit komplett ins Stocken geraten. Da tickt für S-Volt allerdings eine Uhr und zwar müssen sie bis kommenden September das finale Genehmigungsverfahren für die Fabrik beantragen. Das ist ein hochkomplexer und wirklich langwieriger Prozess, an dessen Ende dann quasi die finale Baugenehmigung stehen könnte. Wie dieser Antrag ohne Mitarbeiter vor Ort gestellt werden soll, ist allerdings fraglich.
Lass uns zum Schluss nochmal aufs nächste Jahr blicken, auf 2025. Was meinst du, wird es da in Sachen Industrie im Saarland besser aussehen?
Also ich versuche es mal etwas positiv auszudrücken. Es ist weiterhin eine sehr herausfordernde Situation. Die Industrie- und Handelskammer beispielsweise sieht keine Verbesserung der Wirtschaftslage im kommenden Jahr. Das liegt aber nicht speziell am Saarland, sondern am Standort Deutschland insgesamt. Einfach mal ein paar Schlagworte reingeworfen. Hohe Energiekosten, Bürokratie, teure Produktionskosten und so weiter. All das macht uns nicht gerade sexy als Wirtschaftsstandort im internationalen Vergleich. Also die neue Bundesregierung hat definitiv eine sehr lange To-Do-Liste.
Ja, und diese neue Bundesregierung. Wir sind gespannt, wie die aussehen wird, wie sexy die sein wird. Auf jeden Fall steht seit heute fest, sie wird am 23. Februar gewählt. Das hat der Bundespräsident vorhin verkündet. Wie viele Weihnachtsfilme haben Sie jetzt über die Feiertage im Fernsehen gesehen? Waren es doch einige. Ja, vielleicht kennen Sie das auch noch von früher. Samstagabends, die Familie schaut Fernsehen, das Bild ist plötzlich grisselig und es wird an der Zimmerantenne so rumgewackelt, bis das Bild wieder einigermaßen gut ist. Diese Zeiten liegen ja zum Glück etwas länger zurück. Heute geht's eher darum, dass gute Bilder noch besser werden. Das liefern dann einerseits die TV-Geräte, aber andererseits auch die Bildtechnik, also wie die Sender ihre Bilder herausgeben. Bei der ARD steht in dieser Hinsicht jetzt die nächste Stufe an, denn im Januar, ab dem 7. Januar, wird die sogenannte Standard Definition Qualität SD abgeschaltet. Und dann sind die ARD-Programme über Satellit nur noch in HD, in High Definition zu empfangen. Viele fragen sich jetzt, kann es sein, dass ich dann ab dem Stichtag im Januar kein ARD-Fernsehen mehr habe? Dazu erklärt Sarah Sassou aus unserer Wirtschafts- und Verbraucherredaktion.
Das kann dann sein, wenn man eben Fernsehen über Satellit empfängt und ein altes Gerät hat. Also das sind meistens Geräte, die vor 2015 erworben wurden. Die können oft von sich aus kein HD empfangen. Jetzt ist die Frage natürlich, ist mein Gerät betroffen? Da muss man am Gerät selbst nachschauen. Oder in der Bedienungsanleitung steht das drin. Oder man guckt einfach auf der Herstellerseite im Internet oder gibt die Typenbezeichnung ein und schaut eben, ist mein Gerät HD-fähig? Falls nicht, dann muss man nachrüsten mit einem Empfangsgerät. Also wer ein Gerät mit Funktion HD-Ready oder einen Röhrenfernseher hat, der kann sich eigentlich sicher sein, dass er einen Satellitenreceiver braucht. 30 Euro kostet das ungefähr. Oder man holt sich einen neuen Fernseher, der HD-Qualität eben hat. Und wer über Kabel schaut, das ist ja auch noch ganz interessant, der muss sich mit seinem Kabelnetzbetreiber in Verbindung setzen, weil die nämlich selbst entscheiden, ob sie SD weiter zur Verfügung stellen. Aber einige haben schon angekündigt, dass sie wie die ARD ab 7.1. kein SD mehr rausgeben.
Ja, jetzt kann man ja aber sagen, die SD-Qualität, die war ja nun eigentlich auch nicht so schlecht. Aber ja, was ist denn jetzt eigentlich besser an HD?
Die Bildqualität ist viel besser. Die Bilder sind hochauflösender. Man hat viel mehr Details im Bild. Also das wirkt dann beim Film natürlich viel realistischer. Man fühlt sich näher dran und auch der Ton ist bei HD besser. Viele kennen das schon, viele haben schon HD-Qualität, weil die ARD und auch andere Sender, die geben schon lange diese zwei Programmqualitäten raus. Und ob man HD schon schaut, das erkennt man erstens natürlich an dem guten Bild und zweitens an der Senderbezeichnung. Da steht dann HD neben der Senderkennung oben so in der Ecke. Und wer sich nicht sicher ist, ob es jetzt denn HD ist oder SD, der kann so einen Sendersuchlauf durchführen beim Fernseher. Im Menüpunkt findet man das. Und dann kann man die HD-Sender abspeichern. Und wenn man sich einen neuen Fernseher dann kauft oder einen Receiver dann hat, mit der HD empfangen kann, da stellt man dann den Suchlauf nochmal ein und speichert sich die HD-Programme ab.
Also, dass immer mehr in HD gesendet wird wegen der besseren Qualität und des Fernseherlebnisses, das klingt ja plausibel. Aber warum sich die ARD denn überhaupt dann dazu entschieden hat, SD abzustellen, das erklärt auch nochmal meine Kollegin Sarah Sassou aus der SR Wirtschafts- und Verbraucherredaktion.
Diese Umstellung ist Teil der ARD Digitalausrichtung. Da geht es erstens darum, Kosten zu sparen, weil das kostet natürlich mehr, wenn man zwei Ausstrahlungsqualitäten rausgibt. Nicht nur Geld, sondern auch Energie. Da geht es eben auch um Nachhaltigkeit. Und mehr als 90% der Haushalte, die über Satellit schauen, die haben schon einen Fernseher, der HD-fähig ist. Also schauen ohnehin schon ganz viele Menschen HD-Fernsehen. SD ist da gar nicht mehr so nachgefragt. Das ZDF, das stellt seine Ausstrahlung von SD auf HD im November 2025 um. Und die Privatsender, da sind viele dabei, die halten an SD fest. Das ist dann nämlich kostenlos und wer besseres Programm will, der zahlt dafür. Also das ist so ein Geschäftsmodell. Und außerdem heißt es, die Privatsender, die wollten die Menschen nicht von ihren Sehgewohnheiten abbringen, denn HD ist ja wirklich ein ganz anderes Fernseherlebnis.
Also die ARD beendet im Januar die SD-Verbreitung ihrer Fernsehprogramme aus Kostengründen und wegen der Nachhaltigkeit. Und auch das SR-Fernsehen über Satellit gibt's dann nur noch in besserer HD-Bildqualität. Es ging ja in der Adventszeit um Weihnachtsmärkte bei uns in der Großregion. Und wir haben Ihnen mehrere Weihnachtsmärkte vorgestellt, bei denen wir fanden, es lohnt sich, da mal hinzufahren. Jetzt ist es zwar schon nach Weihnachten, aber es gibt noch ein paar Märkte, die tatsächlich noch laufen. Und der, um den es heute geht, der ist ein gutes Stück weg vom Saarland, nämlich in Traben-Trarbach an der Mosel in Rheinland-Pfalz. Warum es sich lohnt, den weiten Weg dahin auf sich zu nehmen? Weil der nämlich unterirdisch ist. Wie das genau aussieht und ob die Besucherinnen und Besucher da Platzangst kriegen können, das erzählt Ihnen SR3-Reporter Max Zettler.
Auf den ersten Blick sieht der Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach aus wie jeder andere Weihnachtsmarkt. Bunte Lichter an den Wänden, warm scheinende Girlanden und es riecht nach Glühwein, Flammlachs und Schwenker. Der hier in Rheinland-Pfalz übrigens Schwenkbraten heißt. Naja. Wer aber aufmerksam durch das kleine Moselstädtchen läuft, dem fällt auf, dass sich an einigen Häusereingängen die Menschen ballen. Dort geht es nämlich runter in die Kellergewölbe und damit hinein in eine Wunderwelt aus Handwerk und Wein. Ich bin nicht der Einzige, der extra aus Saarbrücken angereist ist. Mona Bohr und ihr Mann haben schon seit einem Jahr ein Zimmer in Traben-Trarbach gebucht.
Die Zeit ist halt hier alles ausgebucht. Sehr beliebt hier.
Gibt es irgendeinen Stand oder irgendwas, was Ihnen hier sehr im Gedächtnis geblieben ist, was Ihnen sehr gut gefallen hat?
Also außer mein Stand?
Weiß ich nicht, vielleicht ist auch der Weinstand, vielleicht auch was anderes.
Okay, Weinstand.
Klar, die Mittelmosel ist ja auch die Riesling-Region schlechthin in Deutschland. Den kann man hier sowohl warm als Glühwein, als auch standardmäßig kalt trinken. Anja Thomas betreibt einen der Weinstände und erzählt, was beliebter ist.
Dadurch, dass es hier sehr warm ist im Keller, ist man natürlich auch froh, mal einen kühlen Wein zu trinken. Aber für viele gehört es halt zur Tradition, doch erstmal den Glühwein zu trinken.
Also so 50-50?
Könnte man fast sagen, ja. Ja.
Die Wärme in den Kellern kann ich bestätigen. Während ich bei der Kälte draußen die Jacke bis oben hin zugeknöpft habe, ist sie in den Gewölben immer offen. Und den leichten Niesel spürt man hier unten zum Glück auch nicht. Übrigens begeistert die Besucherinnen und Besucher nicht nur der Wein in Traben-Trarbach.
Ist sehr idyllisch, also sehr familiär auch die Stimmung zwischen den Menschen und man fühlt sich hier einfach wohl.
Wir kommen von Idar-Oberstein hierher und das machen wir schon ein paar Jahre lang. Die Mosel ist einfach geil.
Wie auf jedem anderen Weihnachtsmarkt gibt es auch in Traben-Trarbach die eine oder andere Skurrilität. Herr Rikatschprowski verkauft selbstgemachte Traubenkernkissen. Mosel halt.
Nehmen Sie das mal in die Hand, das ist jetzt ein Kirschkernkissen,
ja.
Wesentlich gröber.
Ja.
Dann nehmen Sie mal so ein Traubenkernkissen in die Hand, das ist wesentlich feiner. Das ist ein Unterschied, wenn ich barfuß über einen Kieselstrand oder einen Sandstrand laufe.
Wer sich nochmal aus den Kellern nach draußen traut, kommt vielleicht an einem riesigen geschmückten Weihnachtsbaum vorbei. Laut der Leiterin der Touristinformation Kirsten Haag ist der die neue Attraktion dieses Jahr.
Der Baum ist 25 Meter hoch und damit sogar ein bisschen größer als der in New York am Rockefeller Center. Und den haben wir dieses Jahr mit 7000 Lichtern illuminiert, auch mit verschiedenen Effekten, Farben. Das ist so der größte natürlich gewachsene Weihnachtsbaum in Rheinland-Pfalz.
Den man auch schon von der anderen Moselseite bewundern kann. Wo man übrigens auch parken sollte. Wegen der geringen Größe der Kleinstadt sind die Möglichkeiten hier sehr begrenzt und man sollte etwas Zeit für die Suche mitbringen. Oder gleich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Ist man aber erstmal da, kann die Erkundung der Keller losgehen.
Also ein bisschen Weihnachtszauber gibt es noch beim unterirdischen Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach, nämlich dem Mosel-Weihnachtsmarkt. So wird er auch geschrieben, mit Bindestrichen dazwischen. Ja, der hat noch bis einschließlich 1. Januar geöffnet. Man sollte nur wissen, seit einigen Jahren nimmt die Stadt 5 Euro Eintritt, um in die Keller zu kommen. Das gilt dann aber für alle Keller und für die ganze Weihnachtsmarktsaison.